Würdige Erinnerung, so haben wir diese Predigtreihe gedacht. Und würdige Erinnerung, diese Predigtreihe schließt auch heute ab. Es ging darum, zurückzuschauen und vor allen Dingen auch zurückzuschauen auf die Brüder und Schwestern im Glauben, die uns vorausgegangen sind. Und auch das Gute, was sie uns auch mitgegeben haben und was sie uns auch hinterlassen haben. Und genau das wollen wir auch heute in der Predigt schauen. Uns zurückerinnern, zurückbesinnen, dass wir auch eine Zukunft haben, dass wir eine Hoffnung haben, eine lebendige Hoffnung, die selbst über den Tod hinausgeht. Und um uns das nochmal so ein bisschen vor Augen zu führen, habe ich euch einen etwas anderen Einstieg für heute mitgebracht. Wir werden gleich einen Ausschnitt aus einem Film sehen, der mich auch zu dieser Predigtreihe inspiriert hat. Und der immer wieder, wenn ich drüber nachgedacht habe, und das ist jetzt schon seit gut einem Jahr, dass ich über diese Predigtreihe nachgedacht habe, mir immer wieder in den Sinn kam. Und deswegen war es mir wichtig, euch diesen Filmclip und diesen Filmausschnitt euch heute nochmal zu zeigen. Es ist der Disney-Film König der Löwen, eine Szene aus diesem Film, die meisten werden ihn ja wahrscheinlich kennen, und er fasst wunderbar die Aussage und die Botschaft zusammen, die wir in dieser Predigtreihe würdige Erinnerungen weitergeben wollten und entdecken wollten. Aber schaut selbst.
Sieh da hinein. Sieh da hinein.
Das ist nicht mein Vater. Das ist nur mein Spiegelbild.
Nein. Sieh näher hin. Siehst du? Er lebt in dir.
Simba.
Vater?
Simba, du hast mich vergessen.
Nein, das könnte ich nicht.
Du hast vergessen, wer du bist und somit auch mich. Hör auf dein Herz, Simba. Du bist zu etwas anderem bestimmt. Du musst deinen Platz im ewigen Kreis einnehmen.
Wie soll ich das machen? Ich bin nicht mehr derselbe.
Vergiss niemals, wer du bist. Du bist mein Sohn. Und der wahre König. Du musst dich wieder daran erinnern.
Nein, bitte, verlass mich nicht.
Erinnere dich.
Vater!
Erinnere dich.
Verlass mich.
Erinnere dich.
Was war das? Das Wetter. Bah. Äußerst seltsam, findest du nicht?
Ja, der Wind wechselt wohl seine Richtung.
Ah, Wechsel ist gut.
Ja, aber nicht so einfach. Ich weiß, was meine Pflicht ist, aber wenn ich zurückgehe, muss ich mich meiner Vergangenheit stellen. Ich bin so lange davor geflohen.
Au! Hey, warum hast du das gemacht?
Ist doch egal, es ist Vergangenheit.
Ja, aber es tut immer noch weh.
Oh ja, die Vergangenheit kann wehtun. Aber wie ich es sehe, läuft man entweder davon oder man lernt davon. Ah, siehst du? Also, was hast du jetzt vor?
Zuerst nehme ich dir den Stock weg.
Nein, 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 nicht den Stock. Hey, wo willst du hin?
Wo ich hingehöre.
Gut, geh, mach, dass du wegkommst.
Es ist wirklich ein toller Film, sehenswert, nicht nur, weil es eine schöne Geschichte ist und natürlich wunderschöne Musik, sondern auch, weil er ganz viele Anspielungen auf den Glauben enthält. Gerade in dieser Szene geht es ja genau darum, dass wir uns erinnern, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Dass Gott bei uns ist, ja, dass er sogar in uns ist. Und dass selbst wenn wir in der Vergangenheit verletzt wurden, dass wir daraus lernen können, dass wir heilen können. Ich finde, dass die Macher des Films hier uns ein wunderbares Beispiel davon gegeben hat, wie Gott auch in unserem Leben wirken will. Und es lohnt sich, diesen Film vielleicht noch einmal zu schauen, gerade im Blick auf die wunderbare Botschaft des Evangeliums, die in ihn steckt. Erinnere dich, dass Gott dich liebt. Erinnere dich, dass er bereit war, sein Leben für dich zu geben. Erinnere dich, dass er dein liebender Vater sein will und dass du sein geliebtes Kind bist. Heute geht es aber nicht nur darum, zurückzublicken, sondern auch loszulegen, die Vergangenheit hinter uns zu lassen, weil eine fantastische Zukunft auf uns wartet. Lass die Präsentation mal anschmeißen. Deswegen habe ich diese Predigt heute genannt: Erinnere dich, dass du eine Zukunft hast. Denn der Blick zurück kann uns zwar im Glaubenleben stärken und ermutigen, aber wofür soll er uns denn stärken und ermutigen? Doch dafür, dass wir beginnen, Jesus nachzufolgen, ihm nachzulaufen. Genauso wie es Simba in den Film macht, dass wir in unsere Berufung als Söhne und Töchter Gottes hineinwachsen. Und ich weiß, das ist oft gar nicht so leicht. Und das ist oft gar nicht so schön dargestellt wie in so einem Disney-Film, wo der Kampf ganz schnell vorbei ist und auch lustig ist, wenn das Warzenschwein Pumba die Hyänen verdrischt. Aber im echten Leben ist es meist ein viel, viel längerer Kampf, bei dem wir nicht immer so zuversichtlich sehen können, wer am Ende siegt. Denn unser Leben und noch nicht mal unser Glaubensleben ist leider so schön idyllisch wie ein Disney-Film. Aber genau für die so oft so ernüchternde und zerschmetternde Realität hat uns die Bibel ein Buch geschenkt, ein ganzes Buch geschenkt, nämlich die Offenbarung. Leider wurde die Offenbarung in der Vergangenheit oft missbraucht, um irgendwelche kruden Zukunftstheorien zu entwickeln. Dabei hat das Buch doch eigentlich eine ganz einfache und dadurch eben geniale Botschaft. Egal wie schlimm die Situation auch erscheint, in der du steckst, Jesus kämpft nicht, Jesus siegt. Und wenn wir uns an ihn halten, werden auch wir am Ende siegreich sein. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Dass selbst wenn uns Versagen, wenn uns Verfolgung, wenn uns Krankheit, Krieg, Leid und Tod in dieser Welt einholen, selbst dann wird das nur zeigen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Und deshalb, erinnere dich daran, dass du eine Zukunft hast. Und was für eine Zukunft das ist, das wollen wir uns gemeinsam in dem Predigttext anschauen. Und deshalb lasst uns aufstehen und aus dem Buch der Offenbarung, aus dem Kapitel 21, die Verse 1 bis 6 lesen. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen und auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für den Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Darauf sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ihr dürft euch wieder setzen. In diesen Versen wird unsere neue und somit wahre Heimat beschrieben. Für diesen Ort sind wir geschaffen. Dabei ist schon ziemlich abgefahren, was wir hier lesen. Denn wir sind ja gerade dabei, einen Blick in die Ewigkeit zu werfen. Auf den Thron Gottes, auf seine Realität und auf das, was in Zukunft auf uns wartet. Dabei scheitern wir ja schon regelmäßig daran, das Wetter für morgen vorauszusagen. Obwohl die größten Rechenzentren dieser Welt alles dafür tun, um es richtig zu berechnen, scheitern wir immer wieder daran. Wenn wir also noch nicht mal das hinbekommen, wie sollen wir dann einen Eindruck oder eine Aussage darüber fällen, wie die Ewigkeit sein wird? Indem es uns gezeigt wird. Obwohl hier himmlische Dinge geschehen, werden ganz einfache Worte und Bilder verwendet. Johannes soll sehen, Johannes soll hören, Johannes soll aufschreiben und durch ihn einen Menschen wie wir sehen, hören und können lesen, was er aufgeschrieben hat. Johannes sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Hier wird also eine völlige Neuschöpfung beschrieben, bei dem es auch keine Meere mehr gibt. Und am Beispiel des Meeres möchte ich euch einmal aufzeigen, dass die Offenbarung zwar super genial ist, aber gar nicht immer so abgefahren, wie wir uns das vorstellen. Denn was bedeutete es damals für die Menschen, dass es keine Meere mehr gibt? Für die Städte, an die sich die Offenbarung richtet, war damals klar, dass alle Feinde über das Meer kommen. So führte man damals Krieg. Es war viel einfacher, die Soldaten auf ein Schiff zu packen, übers Meer zu schippern und dann den Feind anzugreifen, als sie über Land marschieren zu lassen. Das war eigentlich fast unmöglich. Das Grauen, der Krieg, Eroberung, Versklavung, all das kam also immer aus dem Meer. Selbst der große Gegenspieler aus Offenbarung 13, der steigt ja aus dem Meer heraus und das greift dieses Bild nochmal auf. Und jetzt wird es spannend. Dass es nun kein Meer mehr gibt, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass keine Feinde mehr kommen können. Es wird also Frieden herrschen. Ja, sogar die Möglichkeit einer Bedrohung ist ausgeschlossen, denn die Feinde können gar nicht mehr kommen. Es ist ein neuer Himmel und eine neue Erde. Es wird also nicht einfach unsere Schöpfung nochmal zurück auf Ursprung zurückgestellt, so lass uns die Uhren zurückdrehen. Sondern es ist eine neue Schöpfung, etwas Neuartiges, noch Unbekanntes, aber unvergleichlich schöner, als wir es uns je vorstellen können. Das Alte ist vergangen. Es passed away, steht auf Englisch. Es ist verblasst, es hat aufgehört, es ist überholt und Neues ist entstanden. In Vers 2 lesen wir davon, dass die heilige, wunderschöne Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott herabkommen wird. Unsere Realität lehrt uns etwas anderes. Wir wissen aus unserer jetzigen Welt, dass Städte niemals schön sind. Klar gibt es da Ausnahmen. Städte wie Hamburg, Heidelberg und natürlich auch Herford. Aber keine dieser Städte ist wirklich schön, ist wirklich heilig. Es gibt immer und überall Leid. Es gibt immer und überall dunkle Ecken, Verbrechen und Brandaufschläge auf irgendwelche Wettbüros. Und unter all den Zerbruch leiden wir, den Zerbruch dieser Welt und auch den Zerbruch in unserem Leben. Da scheitern Beziehungen, da brechen Familien auseinander. Da gibt es Leid, da gibt es Unterdrückung und Machtmissbrauch. Und weil wir so viel damit konfrontiert sind, haben wir uns an diesen Zerbruch gewöhnt, weil es keine Stadt, keine Familie, kein Leben ohne Zerbruch gibt. Nicht aber diese Stadt. Das neue Jerusalem wird von Gott her kommen. Sie wird wirklich schön und wirklich heilig sein. Das bedeutet eine Stadt, wo es keine Unterdrückung gibt, kein Mobbing, kein Ausschließen, kein Wegdrängen. Eine Stadt, eine Gemeinschaft, in der wir in Frieden zusammenleben können. Eine Stadt von Gott selbst entworfen und geschaffen, wo unser Zerbruch heilen kann. Ihr merkt, dieser Text, der bringt Beispiele und er spielt mit unserer Sehnsucht, er spielt mit unserer Fantasie. Wir sind eingeladen, uns vorzustellen, diese wunderschöne Stadt, wo alle Menschen, wo wir mit allen Menschen zusammen ohne Unterdrückung geheilt und heilig leben können. So wird das neue Jerusalem sein. Eine Stadt, in der unsere Kinder ohne Hass und Ausgrenzung aufwachsen können. Und was für eine starke Botschaft der Hoffnung das damals für die Menschen bedeutet haben muss. Die ja noch in viel schlimmeren Städten leben als wir heute. Das waren Städte voller Unterdrückung, voller Sklaverei, voller Armut, voller Verbrechen. Und genauso wie damals die Menschen diese Botschaft ermutigt hat, kann es uns auch heute beflügeln und inspirieren. Dass wir uns schon jetzt für solche Gemeinschaften einsetzen und gleichzeitig auch träumen und vertrauen darauf, dass sie eines Tages Wirklichkeit werden wird. Denn wer wird das hier umsetzen? Gott wird diese Stadt schaffen. Von ihm wird sie kommen. Er ist die Quelle. Und wir sind berufen, ihm nachzufolgen und uns schon jetzt dafür einzusetzen, solch eine Stadt, solch eine Gesellschaft zu werden. Gottes Zukunft, seine Ewigkeit inspiriert uns dabei und motiviert uns, dass wir schon jetzt handeln in dem Wissen, dass er es eines Tages endgültig umsetzen wird. In diesem Vers wird noch das Bild der Braut für diese Stadt benutzt. Sie wird wie eine Braut am Tag ihrer Hochzeit geschmückt und vorbereitet. Und hier haben wir wieder ein Bild, ein Beispiel, das durch all die Jahrhunderte durch seine Wirkung nicht verloren hat und funktioniert. Denn natürlich, geheiratet wurde schon immer. Und schon immer hat man dabei die Braut vorbereitet, geschmückt und schön gemacht. Dass die Braut hier passiv vorbereitet wird, muss jetzt aber nicht eure Emanzipationsgedanken wecken. Denn klar bereitete sich damals und auch heute die Braut auch selbstständig auf die Hochzeit vor. Hier spiegelt aber der verwendete Passiv die Quelle der Wiederherstellung und der Schönheit wider. Ganz wichtig. Gott wird seine Braut vorbereiten und schmücken. Das ist die wichtige Aussage hier. Nicht ich muss mir das mühselig erarbeiten, indem ich 7 Tage die Woche ins Gym renne und nur noch Kohlrabis esse, sondern Gott schmückt und bereitet seine Braut vor. Und dadurch ist es auch so eine wunderbare, versöhnliche Botschaft an alle, die sich oft nicht so schön finden. Eines Tages wird Gott dich schmücken, vorbereiten und deine Schönheit, die er schon immer in dich gelegt hatte, zeigen und offenbaren. Schon jetzt dürfen wir die Schönheit Gottes erkennen, die er in uns gelegt hat. Du bist schön in den Augen des Vaters. Und eines Tages wird das für dich, der du das vielleicht jetzt noch gar nicht glauben kannst, und gleichzeitig aber auch für alle anderen, die dir jetzt vielleicht noch etwas anderes einreden wollen, von Gott selbst offenbart. Dieses Bild, was hier verwendet wird, spiegelt die Liebe, die Leidenschaft und den Bund wider, den Gott mit uns eingehen möchte. Es zeigt, wie Gott uns sieht, dass wir in seinen Augen eine wunderschöne Braut sind. Er sieht Schönheit in uns, selbst dann, wenn wir sie scheinbar verloren haben. Und eines Tages wird das offenbart. Für uns und für alle anderen, dass alle sehen können, mit wie viel Liebe und wie viel Schönheit Gott dich geschaffen hat. Allein diese beiden Verse, die haben es schon so wunderbar in sich. Man könnte eigentlich hier schon einen Punkt setzen. Einfach, weil es so genial ist und weil da noch so viel drinsteckt, über das man nachdenken kann und das man im Glauben auch im Alltag für sein Leben entdecken kann. Und ich möchte euch heute wirklich einladen, euch anstecken zu lassen, von dieser Zukunft zu träumen, euch inspirieren zu lassen. Eine Zukunft, die Gott für uns bereithält und die offenbart, wie sehr er uns liebt. Aber lasst uns noch einen Blick auf die nächsten Verse werfen, denn sie sind auch noch ziemlich cool. Johannes hört eine mächtige Stimme, eine noch mächtigere Botschaft vom Thron her rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Ich habe euch vorhin erzählt, dass Jesus ja vorausgegangen ist, um eine Heimat für uns vorzubereiten. Und wie unglaublich diese Heimat sein wird, denn für diese Welt hat er 6 Tage gebraucht und an der anderen arbeitete er nun schon so lange. Hier wird dieser Gedanke nochmal aufgegriffen, aber er wird nochmal gesteigert und er findet seine ultimative Erfüllung. Gott wird in dieser neuen Welt, in dieser fantastischen Stadt, mitten in ihrer Mitte wohnen. Und wer jetzt denkt, ah ja klar, da wird es halt auch irgendeine Kirche oder einen Tempel geben, der irrt sich. Wir lesen das später im selben Kapitel, im Vers 22. Es wird dort keinen Tempel mehr geben, denn es braucht keinen Tempel mehr. Denn Gott und Jesus, das Lamm Gottes, wird mitten unter uns, mitten unter ihnen wohnen. Und auch dieser Vers, der spiegelt und er spielt mit der Sehnsucht. Aber passt auf, nicht mit unserer Sehnsucht, sondern mit Gottes Sehnsucht nach uns. Gott sehnt sich danach, als Schöpfer wieder mit seiner Schöpfung vereint zu sein, mit uns, mit dir und mir vereint sein zu können, gemeinsam zu leben. Nicht mehr getrennt, nicht mehr sakral in einem Tempel, sondern echte Gemeinschaft, echte Nachbarschaft. Er will bei uns sein und er sehnt sich und er freut sich auf den Tag, wenn wir wieder bei ihm sind. Ich fand das als Kind schon immer faszinierend. Ich habe als Kind auch schon Offenbarung gelesen und ich fand diese Stelle schon immer faszinierend, dass Gott bei uns wohnen wird. Dass es eben eines Tages nicht mehr nur eine geistliche Wahrheit ist, dass Gott bei uns ist und dass Gott in uns ist, was ja an sich schon fantastisch ist, sondern dass es eben ganz praktisch umgesetzt wird. Und ich habe mir diesen Gedanken als Kind, habe ich mir bewahrt, diese Vorstellung, dass Jesus in meiner Straße als mein Nachbar wohnt. Und ich freue mich auch heute noch darauf, eines Tages einfach die Straße runterzulaufen und dann sehe ich Jesus, wie er in seinem Vorhof Basketball spielt oder Barbecue macht oder was auch immer. Und er sieht mich und sagt, hey Bernhard, komm, lass uns Gemeinschaft haben. Jesus wird in unserer Mitte wohnen. Gott wird in unserer Mitte wohnen. Wie fantastisch wird das sein? Ich rede ja gerade viel von der Zukunft, wie schön das alles eines Tages sein wird. Dabei vergesse ich aber nicht, an welchem Tag wir uns heute befinden. Und ich vergesse auch nicht, wie herausfordernd unser jetziges Leben auch sein kann. Und dazu gehört leider auch das Heimatlossein dazu. Gerade für uns Deutschen ist es sehr wichtig, eine Heimat, ein Zuhause zu haben, einen Ort, an dem ich gehöre. Dabei wissen wir eigentlich alle, dass jedes noch so schönes Zuhause mit der Zeit verblassen wird. Häuser werden alt und baufällig und manchmal werden wir Menschen es auch. Vielleicht hast du gerade ein schönes Zuhause. Vielleicht wartet eine liebe Familie auf dich und du bist glücklich, nach Hause zu kommen. Dann ist das fantastisch. Und es kann dir einen Eindruck davon geben, was Jesus in Ewigkeit für uns vorbereitet. Vielleicht hast du aber auch gerade gar kein schönes Zuhause. Vielleicht ist durch Streit deine Familie zerbrochen. Vielleicht hast du deinen Job verloren und eine wichtige Person ist nicht mehr da. Vielleicht spürst und befürchtest du auch einfach, dass durch Alter oder Krankheit, dass du dein Zuhause nicht mehr lange, dass dein Zuhause nicht mehr lange zu Hause für dich sein kann. Und all das, das kann uns ganz schön erschrecken. Und wenn dem so ist, dann möchte ich dich aber genauso einladen, dir von diesen Versen eine neue Hoffnung, eine neue Perspektive schenken zu lassen. Denn eines Tages wirst du bei ihm deine Heimat finden. Ein Ort, an dem du immer willkommen bist, der dir niemand wegnehmen kann und den du auch nie wieder verlassen musst. Ein Ort, wo du gesund werden kannst und wo Verletzungen und Krankheiten heilen können. Und dies soll keine bloße Vertröstung auf irgendwann sein, sondern es soll Zuversicht wecken. Selbst wenn es jetzt schwer und herausfordernd ist, Gott ist an deiner Seite. Gott weint mit uns, er tröstet uns, er lässt uns nicht im Stich. Und eines Tages, das ist unsere Hoffnung, wird er all unsere Heimatlosigkeit, all unsere Verlorenheit ein für alle Mal heilen und uns Heimat und Frieden schenken. Den letzten Punkt der Predigt habe ich heute ganz vollmundig vollendeter Trost genannt. Und es ist schon ganz schön großspurig von mir, denn ich kann in dieser Welt euch keinen vollendeten Trost anbieten und auch nicht liefern. Erstens, weil ich das rein menschlich nicht kann. Und zweitens, weil ich auch daran glaube, dass in dieser Welt es vollendeten Trost auch nicht geben kann und wird. Und dennoch sehen wir uns danach. Wir sehen uns danach, getröstet zu sein. Und wenn es eine Sehnsucht in dieser Welt gibt, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann macht das eben deutlich, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Das ist ein fantastischer Gedanke von dem Autor C.S. Lewis. Wir müssen uns also nicht mit dem Leid, mit Trauer, mit Verlust und Krankheit und Tod abfinden. Sie werden uns letztendlich nicht überwinden. Denn eines Tages wird all diesen Dingen ein Ende bereitet. Von dieser Zukunftsperspektive, der Perspektive Ewigkeit, können wir schon jetzt Trost, Halt und auch Kraft für unser Leben ziehen. Und wie das geschieht und wie Gott das machen will, das lesen wir in Vers 4. Und weil ich diesen Vers so fantastisch finde, lese ich ihn euch nochmal vor. Er, also Gott, wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Gott verspricht hier Unglaubliches. Er verspricht, dass er jede unserer Tränen von unseren Augen abwischen wird. Und ich liebe dieses Bild. Denn das bedeutet ja, dass Gott jede unserer Tränen sieht. Denn wenn er sie nicht sehen würde oder wenn sie ihm egal wären, dann könnte er sie auch nicht abwischen. Wie viele Tränen hast du schon geweint in deinem Leben? Wie viele haben dich vielleicht auch schon weinen gesehen? Wie oft hast du aber vielleicht auch alleine geweint? Gott hat jede deiner Tränen gesehen. Keine einzige ist ihm entgangen. Und er verspricht dir, dass jede deiner Tränen, dass er jede deiner Tränen von deinen Augen abwischen wird. Man könnte hier statt abwischen auch auslöschen übersetzen oder austilgen. Aber am besten übersetzt man das mit ausstreichen. Denn Gott will nicht einfach nur, dass die Tränen verschwinden, so nach dem Motto, starke Männer weinen nicht oder Gefühle haben hier keinen Platz oder modern gesagt, heul leise, Chantal. Sondern jede Träne wird gesehen, jede Träne wird getröstet, geheilt und eben ausgestrichen. Und dadurch erfahren wir Wiederherstellung. Das ist die Verheißung, die in diesen Versen steckt. Es geht nicht darum, dass das Leid einfach gelöscht oder verbannt wird, so aus dem Augen, aus dem Sinn, sondern dass jede Träne wahrgenommen wird und getröstet wird. Das ist Gottes Angebot an uns. Das ist seine Zukunft, die er für uns bereithält. Und es geht sogar noch weiter. Der Tod wird nicht mehr sein. Und Wahnsinn, allein darüber könnte ich so viel reden. 1. Korinther 15 ist da eine super Adresse. Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung, das Leben. Wahnsinnig viel könnte ich darüber erzählen. Aber heute möchte ich euch einfach einmal ganz persönlich von mir erzählen. Wenn ich auf Beerdigung bin, dann werde ich oft sehr wütend. Gerade wenn es mir nahestehende Personen sind. Und ich weiß noch, besonders auf der Beerdigung von meiner Oma, da bin ich richtig, richtig wütend geworden. Ich war so wütend, das hat wirklich in mir rumort. So wütend bin ich eigentlich sonst nie. Ich war nicht wütend auf meine Oma. Ich war auch nicht wütend auf meine Familie oder die Freunde, die da waren oder auf den, der die Beerdigung gemacht hat. Im Gegenteil, ich war wütend auf den Tod, weil er so frech war, wie meine Oma zu rauben. Ich war so wütend. Und am liebsten wäre ich aufgestanden und hätte irgendwo drauf geboxt oder hätte irgendwie versucht, den Tod so richtig eine zu verpassen. Und noch heute macht mich das richtig wütend, wenn ich darüber nachdenke. Nun bin ich kein Kind mehr. Ich weiß, dass ich den Tod nicht aufhalten kann. Weder mit einem Kinnhaken noch mit sonst einen meiner Kräfte. Ich weiß, dass ich im Angesicht des Todes keine Chance habe und dass auch ich ihm nicht entgehen werde. Und ganz ehrlich, auch ich habe Angst vor dem Tod. Und ich weiß auch, dass Wut eine Form der Trauer ist. Aber im Reflektieren über diesen Vers und auch im Reflektieren über meine Wut ist mir auf einmal bewusst geworden, dass diese Wut auch die Wut Gottes widerspiegelt. Gott hasst es, dass wir sterben müssen. Gott hasst es, dass der Tod so eine Macht über uns hat. Dass er so viel Leid, so viel Trauer, so viel Abschied nehmen uns beschert und dass er so oft unser Herz bricht. Deswegen hat er ja dieses Buch geschrieben. Deswegen ist er Mensch geworden, deswegen ist er für uns gestorben und auferstanden, weil er den Tod ein für alle Mal für uns besiegen wollte. Und eines Tages wird der Tod eben keine Macht mehr über uns haben. Der Tod wird nicht mehr sein. Und auch das gilt ja jetzt schon für uns. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Zuversicht. Und darauf dürfen wir vertrauen. Und das spiegelt sich auch in den nächsten drei Aussagen wieder. Die neue Erde, der neue Himmel wird ein Ort sein, wo wir getröstet sind, wo es keinen Tod mehr geben wird, keine Klage, keine Schmerzen, kein Schmerzensgeschrei mehr zu hören ist. Und ich weiß, wie mühsam dieses Leben sein kann. Ich weiß, wie schwer Krankheit, Schmerzen und Leid unser Leben runterdrücken können. Und es bricht mir das Herz, dass ich dir da keinen vollendeten Trost anbieten kann. Ich kann dir nur anbieten, ein Stück des Weges mit dir zu gehen und mit dir zu beten. Aber ich kann dir genauso auch anbieten, dass ich meine Hoffnung auf eine bessere Zukunft mit dir teilen kann und will. Eines Tages werden wir frei von Krankheit, Leid und Schmerz sein. Wir werden frei sein, das Leben zu führen, zu dem Gott uns berufen hat. Und Gott wird es sein, der dies erfüllt, der diese Zukunft und diese Hoffnung für dich bereithält. Der letzte Vers macht dies nochmal deutlich. Und er zeigt uns auch, dass es sich bei all dem hier um eine Zukunftsvision handelt. Wir lesen hier, ja, nun ist alles erfüllt, aber wir erleben das noch nicht. Wir warten noch darauf. Es ist unsere Hoffnung. Und nichtsdestotrotz kann uns diese Zukunft eine Perspektive Ewigkeit, eine lebendige Hoffnung auch jetzt schon sein. Und es kann jetzt mein Handeln, mein Leben und mein Glauben inspirieren und mir auch Trost und Halt und Hoffnung schenken. Ich bin nicht perfekt. Ich verliere manchmal und manchmal auch oft den Mut. Obwohl ich diese Verse kenne, obwohl ich ganz lebendig auf diese Hoffnung hoffe, verliere ich manchmal den Mut. Aber wisst ihr, was ich dann mache? Ich schaue auf Jesus. Ich schaue auf Jesus, der das A und O ist, der Ursprung, das Ziel aller Dinge. Und gerade in den Momenten, wo mir die Theologie zu hoch ist, wo mir die Offenbarung zu fantastisch erscheint oder wo ich schlicht vom Alltag und von Leid dieser Welt überfordert bin, dann schaue ich auf den Mann am Kreuz. Denn ich bin überzeugt und ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch Mächte und Gewalten, weder Höhen noch Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf uns trennen können wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unseren Herrn, ist. Von nun an bis in Ewigkeit. Amen.